Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Nüchtern betrachtet hat sich Boris Johnson gleich mehrfach eine blutige Nase eingehandelt bei seinem Versuch, notfalls einen Brexit ohne Abkommen zum 31. Oktober durchzudrücken. Doch ungeachtet dessen wird er heute Abend sinnbildlich gesprochen wieder gegen die Wand rennen, denn die Opposition dürfte seinen Antrag auf Neuwahlen erneut durchfallen lassen. Trotzdem wagt niemand in London derzeit vorherzusagen, was in den nächsten Tagen und Wochen wirklich passieren wird und ob am Ende nicht doch der Premierminister als Sieger vom Platz gehen wird mit einem harten Brexit als vermeintliche Trophäe in der Tasche. Wir berichten gleich aus der britischen Hauptstadt, zunächst aber der Blick auf die übrigen Themen dieser Sendung. Erfolge für die Opposition bei der Moskauer Stadtratswahl. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hat vor der Vertrauensabstimmung heute Abend eine, Zitat, Ära der Reformen angekündigt. Der NPD-Ortsvorsteher im hessischen Altenstadt soll wieder abgewählt werden. Debatte bei den Grünen über die Kampfkandidatur um den Fraktionsvorsitz. 30 Jahre deutsche Einheit, die Regierung will wenig Staatsakt und viel Dialog und Chaos und Anarchie in Kabul. Der Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich dann mit der angespannten Lage in Hongkong. Aber zunächst nach London. Allen parlamentarischen Widerständen zum Trotz wagt Boris Johnson heute Abend einen zweiten Anlauf. Es geht um Neuwahlen, nachdem die Tories ihre Mehrheit im Unterhaus verloren haben. Aber die Opposition verweigert die notwendige Zustimmung. Aus Sorge, der Premier könnte dann das Gesetz zur Verhinderung eines ungeregelten Brexits doch irgendwie wieder einkassieren. Friedbert Meurer in London, oder gibt es für Johnson doch noch irgendwo eine leise Hoffnung, dass es für Neuwahlen heute Abend eine Mehrheit geben könnte?
Ich glaube, er hofft das selbst nicht. Die Opposition, alle Parteien der Opposition, Labour, Liberaldemokraten, die schottische Nationalpartei, haben ganz klipp und klar gesagt, sie werden auch im zweiten Anlauf nicht zustimmen. Sie misstrauen Boris Johnson einfach, wenn am 15. Oktober gewählt wird, dass er doch am 31. Oktober dann ohne einen Vertrag die EU verlassen könnte. Und dass ab heute Abend das Parlament suspendiert wird, die sogenannte Prorogation in Kraft tritt, das ist natürlich auch nicht gerade eine vertrauensbildende Maßnahme für die Opposition. Und die Gerüchte, dass Boris Johnson sich vielleicht nicht an dieses neue Gesetz halten will, das ein No-Deal verbietet, das alles bestärkt die Opposition darin, auf jeden Fall heute Abend Nein zu Neuwahlen, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, zu sagen.
Herr Meurer, Parlamentssprecher Bercow hat ja in den letzten Wochen und Monaten im ganzen Brexit-Drama eine zentrale Rolle gespielt. Jetzt hat er seinen Rücktritt angekündigt. Wie überraschend kommt dieser Schritt?
Also das ist schon ein Paukenschlag, den es da gegeben hat. Er hatte angekündigt, vor 10 Jahren, dass er jetzt im Sommer aufhören will. Das ist jetzt ein paar Monate vergangen. Er sagte heute im Parlament in einer persönlichen Erklärung, er hat es seiner Familie versprochen, das zu tun, zurückzutreten. Er will zum 31. Oktober zurücktreten oder zu Neuwahlen, wenn die vorher sind. Das können wir mal ausschließen. Also zum 31. Oktober, das heißt, er will wie ein Schießhund aufpassen, dass bis zum letzten Moment nichts passieren kann. Und er sprach in dieser persönlichen Erklärung davon, dass diese 10 Jahre die größte Ehre seines beruflichen Lebens gewesen seien.
This has been the greatest privilege and honor of my professional life. I wish my successor the very best fortune in standing up for Parliament.
Also ein Rat für die für den oder die Nachfolgerin hatte er auch parat, setzt sich für die Rechte des Parlaments ein. Das hat er getan aus Sicht der Opposition, Standing Ovation, nicht aus Sicht der Regierungspartei. Da blieb man fast komplett auf der Bank sitzen und verweigerte sozusagen diese Ehre für John Bercow.
Dieser zweite Anlauf heute Abend, sagten Sie, in Sachen Neuwahlen wird wahrscheinlich wieder schief gehen. Ja, wie sieht denn jetzt das weitere Drehbuch aus im Brexit-Drama?
Wir können davon ausgehen, dass Neuwahlen nicht möglich sein werden vor Ende November, Das Parlament wird also 5 Wochen jetzt ausgesetzt sein, kommt zurück am 14. Oktober zur sogenannten Queen's Speech. Wenn die Queen die Regierungserklärung vorliest, dann kann man addieren, ab da mindestens 5 Wochen, bevor es überhaupt Neuwahlen geben kann. Die Ereignisse werden sich zunächst mal auf den, ich würde sagen, Ende zweiter Hälfte Oktober konzentrieren. 14. Oktober Rückkehr des Parlaments, 17. 18. Oktober EU-Gipfel. Wenn es dann keinen Vertrag gibt, was macht dann Boris Johnson? Wird er dann, obwohl er das Gegenteil hoch und heilig versprochen hat, wird er dann doch eine Verschiebung beantragen? Er bleibt weiterhin hart dabei, er wird das nicht tun. Das kann er eigentlich nur tun, wenn er dieses neue Gesetz umgeht. Da könnte der Supreme Court auf der letzten Strecke im Oktober noch ein Wort haben. Also das könnte eine existenziell spannende Zeit werden.
Informationen waren das von Friedbert Meure. Besten Dank nach London. Für die Opposition in Russland waren die Ausgangsbedingungen für die Kommunalwahlen extrem schwierig. Immer wieder wurden politische Führungskräfte verhaftet oder zumindest massiv im Wahlkampf behindert. Manche wurden erst gar nicht zu den Wahlen zugelassen. Umso mehr kann die Opposition jetzt zufrieden sein, denn gerade in Moskau verzeichnet sie deutliche Stimmenzugewinne. Tilko Kries.
Ausgerechnet in Moskau läuft es für die Kreml-Partei Einiges Russland nicht mehr so, wie es ihre Funktionäre über Jahre gewohnt waren. 20 von 45 Mandaten im Stadtrat gingen an die Opposition, einschließlich der loyalen Systemopposition. Damit behält Einiges Russland zwar seine Mehrheit, aber eben nur knapp. Das ist für russische Verhältnisse außergewöhnlich und bestimmt daher die Analysen des Wahltags. Fest steht, das Parteiensystem, das vom Kreml aufgebaut wurde, zieht zumindest in Moskau nicht mehr viele Wähler an. Der Soziologe Grigori Judin kommentiert im Sender Echo Moskvy die sehr niedrige Wahlbeteiligung von knapp 22%. Klar ist, dass sich Einiges Russland in einer schweren Krise befindet. Und gerechtes Russland ist eine halbe politische Leiche. Das ist eine Partei, die versucht, ihre Kandidaten, die eine Chance auf einen Wahlsieg haben, von den Wahlen auszuschließen. Und in der kommunistischen Partei beginnt wohl eine Zersplitterung. Dass etliche Kandidaten, nicht nur in Moskau, sich sogar öffentlich von der Partei Einiges Russland distanzierten, kritisierte Parteichef Dmitri Medvedev, der auch Ministerpräsident ist. Er will verhindern, dass diese Beispiele Schule machen. Die Leute, die unter keinen Umständen für Einiges Russland stimmen wollen, stimmen ebenso wenig für einen sogenannten unabhängigen Kandidaten, weil sie ihn bereits als Vertreter von Einiges Russland gelabelt haben. Einen Anteil am Wahlausgang reklamiert auch der Oppositionelle Alexei Nawalny für sich. Er hatte zur sogenannten smarten Stimmabgabe aufgerufen, deren Ziel es war, Verluste für Einiges Russland zu erzielen und konkurrierende Kandidaten zu stärken. Mit Blick auf die Ergebnisse einiger Moskauer Bezirke ist das wohl gelungen, auch wenn es keine statistische Möglichkeit gibt, den Anteil zu beziffern. Nawalny dankte denen, die auf seine Empfehlung hin abgestimmt haben. Unser Hauptsieg besteht darin, dass wir kollektives Handeln organisieren konnten. Zum ersten Mal konnten wir etwas gemeinsam tun und unsere Stärke ist um ein Vielfaches angewachsen. Der Soziologe Judin beschreibt, weshalb Wähler dem Appell gefolgt sein können. Das ist eine Möglichkeit der Konsolidierung für Leute, die ihre Wunschkandidaten nicht auf dem Wahlzettel finden, die aber irgendwie gemeinsam handeln wollen, um sich dafür zu rächen, dass ihr Kandidat nicht zur Wahl zugelassen wurde. Dabei gibt es aber auch Fragezeichen, denn was nun schnell als Opposition bezeichnet wird, ist eine sehr heterogene Gruppe. So gingen 13 der 20 Oppositionsmandate an Kommunisten, deren Partei vor allem dafür bekannt ist, in den großen Linien der Politik mit dem Kreml einer Meinung zu sein. Wie oppositionell das Moskauer Parlament also tatsächlich wird, muss sich erst noch weisen. Hinzu kommt, bei fast allen übrigen Wahlen in anderen Regionen haben die schon üblich gewordenen Mechanismen einwandfrei funktioniert. Kandidaten, die dem Staatsapparat gefährlich werden könnten, wurden nicht zugelassen. Kremltreue Kandidaten genossen Vorteile in Medien und konnten vor der Abstimmung Wahlgeschenke versprechen. Und am Wahltag selbst wurden vom Staat abhängige Menschen, die zum Beispiel für ihn arbeiten, gedrängt, entsprechend abzustimmen. Dass dies in Moskau kaum noch funktioniert hat, sagt viel über die Hauptstadt aus, über das ganze Land jedoch nicht.
Aus Moskau war das der Bericht von Tilko Gries. Heute Abend muss sich der alte wie neue italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte einer ersten Vertrauensabstimmung im Parlament stellen. Allerdings macht der frühere Koalitionspartner, die rechtsgerichtete Lega, bereits heftig mobil, um das neue Bündnis möglichst schnell wieder zu Fall zu bringen. Tilman Kleinjung.
Italiens Ministerpräsident formuliert ein klares Bekenntnis zu Europa. Nationale Interessen zu verteidigen bedeutet nicht, sich als Nation zu isolieren. Giuseppe Conte versprach der EU eine konstruktive Zusammenarbeit. Bei der Aufnahme von Flüchtlingen müsse Europa allerdings die Solidarität, die immer proklamiert werde, endlich in die Tat umsetzen.
Da subito con iniziative concrete.
Wir müssen ab sofort mit ganz konkreten Maßnahmen wegkommen von einem Notfallmanagement. Wir arbeiten bereits daran, auch mit anderen Nationen, zum Beispiel mit der Einrichtung europäischer humanitärer Korridore. Giuseppe Conte kündigte außerdem eine Modifikation der umstrittenen Sicherheitsgesetze an, die noch die Handschrift von Ex-Innenminister Salvini tragen. In der Migrationspolitik setzt er auf eine stärkere Bekämpfung der Schlepperbanden und eine konsequente Abschiebepraxis. Weite Teile der Regierungserklärung widmete er der Sozialpolitik. Ein Ausbau der Kinderkrippenplätze fördere die Beschäftigung von Frauen. Die neue Regierung will einen gesetzlichen Mindestlohn einführen und die Ausbeutung auch von nicht festangestellten Arbeitnehmern bekämpfen. Italien, so die Botschaft, soll wieder ein lebenswertes Land sein, vor allem für junge Menschen, die in den letzten Jahren scharenweise ausgewandert sind. Dies ist die jüngste Regierung in der Geschichte der Republik. Sie kann sich nicht verleugnen. Sie muss diese Herausforderung gewinnen. Italien muss ein Labor für Erneuerung, für Möglichkeiten, für Ideen sein, um den jungen Menschen gute und überzeugende Gründe zu liefern, dass sie bleiben. Zum Reformpaket, das die neue Regierung schnüren will, gehört auch eine Änderung des Wahlrechts und des parlamentarischen Betriebs. Ein Dauerthema in der italienischen Politik, an dem bereits die Regierung von Matteo Renzi gescheitert ist. Was die Verfassungsreform angeht, so werden wir einen Gesetzesvorschlag zur Reduzierung der Zahl der Parlamentarier möglichst bald auf die Tagesordnung des Parlaments setzen. Mit keinem Wort erwähnte Conte in seiner Regierungserklärung den Mann, der diese Regierung überhaupt erst möglich gemacht hat. Matteo Salvini wollte mit seinem Bruch des Regierungsbündnisses vorgezogene Neuwahlen erzwingen. Der Plan ging schief. Fünf Sterne und der Partito Democratico schlossen sich überraschenderweise zu einer Koalition zusammen. Salvini bleibt nur der Protest. Heute bei einer Demonstration vor dem Parlament. Sie können einige Monate vor den Wahlen fliehen, aber sie können nicht bis in alle Ewigkeit fliehen. Und wenn die Italiener wieder wählen, werden wir gewinnen. Und werdet ihr gewinnen. Da bin ich sicher, ihr habt mein Wort. Wir geben nicht auf.
Non molliamo.
Aus Rom war das der Bericht von Tilman Kleinjung. 18.22 Uhr ist es und damit ins Inland. Erst in der letzten Woche ist der stellvertretende Landesvorsitzende der rechtsextremen NPD, Stefan Jaksch, einstimmig zum Ortsvorsitzenden im hessischen Altenstadt gewählt worden. Seither rollt eine Welle der Empörung. Nicht zuletzt aus Berlin gab es massive Kritik. Jetzt soll der Ortsvorsitzende wieder abgewählt werden. Gudula Geuter mit den Einzelheiten.
Die Wahl des hessischen NPD-Landesvize Stefan Jaksch zum Ortsvorsteher im Ortsteil Waldsiedlung im hessischen Altenstadt hatte Politiker auf allen Ebenen aufgeschreckt. Vor allem, weil es Lokalpolitiker, selbst gewählt nach Listen von CDU, SPD und FDP waren, die ihn einstimmig gekürt hatten. Nun ist es die Kreisvorsitzende der CDU Wetterau und hessische Europaministerin Lucia Puttrich, die verkündet, Jaksch soll wieder abgewählt werden.
Ich bin froh, dass diejenigen, die dazu beigetragen haben, dass er einstimmig gewählt wurde, inzwischen einen Abwahlantrag unterschrieben haben. 7 von 9 Ortsbeiratsmitgliedern haben inzwischen unterzeichnet. Und ich kann nur sagen, ja, es ist ein schwerwiegender Fehler gemacht worden, aber er ist erkannt worden und er wird auch entsprechend korrigiert.
Zuvor hatte das Landesinnenministerium auf die hessische Gemeindeordnung verwiesen. Sie verlangt für eine Abwahl die Stimmen von 2/3 der Ortsbeiratsmitglieder. Dass Jaksch das Amt wieder verlieren sollte, hatten zuvor Politiker auch in Bund und Land gefordert. Darunter auch in der ARD CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ziel ist es, so schnell wie möglich eine Abwahl des jetzt Gewählten zu beantragen, durchzuführen, einen anderen Kandidaten an die Stelle mitzusetzen und dann auch weiter parteiintern darüber zu reden, wie so etwas passieren konnte.
Da hatten die CDU-Landesgremien schon getagt und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte via Twitter sein Entsetzen ausgedrückt. In den Tagesthemen betonte er:
Ein Nazi in eine verantwortungsvolle Position zu bringen, das darf in Deutschland nicht sein und das muss jetzt schnell wieder korrigiert werden.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Bundestagsfraktion der FDP, Marco Buschmann, nannte die Wahl doppelt schlimm. Zitat: Erstens, dass Demokraten so jemand wählen. Zweitens, dass kein demokratischer Kandidat bereitstand, die Aufgabe zu übernehmen. So hatten Mitglieder des Ortsbeirats die Wahl begründet und sich zuerst unterschiedlich positioniert. Er habe sich überrumpeln lassen, so sinngemäß Ali Riza Aktas von der SPD. Es gehe nicht um Parteipolitik, so dagegen Norbert Cielasco, CDU.
Das ist für mich ein unfassbarer Vorgang,
empörte sich auf NTV Linken Fraktionschef Dietmar Bartsch.
Ich finde es richtig absurd und ich finde es auch gefährlich.
So auch die grüne Fraktionsvorsitzende im Bund, Katrin Göring-Eckardt.
Dieses Nicht-Aufmerksam-Sein, dieses Nicht-Hingucken, dieses nach dem Motto-Verfahren, den kennen wir doch. Aber man kennt eben auch die Ideologie der NPD.
Die Beiratsmitglieder müssten an der Abwahl interessiert sein, glaubt im Sender NTV auch der Rechtsextremismusforscher Hajo Funke mit Blick auch auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Partei nur deshalb nicht verboten hatte, weil sie zu unbedeutend sei.
Wer das nicht ist, der hat nicht verstanden, was die NPD ist, nämlich nicht nur eine verfassungsfeindliche, sondern wie das Bundesverfassungsgerichtsurteil sagt, eine, die wesensverwandt ist mit dem Nationalsozialismus.
Im Deutschlandfunk wies der frühere CDU-Generalsekretär und heutige Staatssekretär Peter Tauber die Sorge zurück, eine solche Abwahl könne ein Opfernarrativ der NPD befördern. Tauber, im Wahlkreis Wetterau II direkt gewählt, sagte, auf ein solches Narrativ lasse er sich nicht ein und:
Natürlich hat das was mit Demokratie zu tun, wenn in einer Partei darüber gestritten wird, wo sind unsere Koordinaten. Und das muss jeder in der CDU wissen, dass wir für Rechtsextreme nicht die Hand heben.
In Teilen der Wetterau beansprucht die NPD einen gewissen Rückhalt für sich. Im kleinen Ortsteil Waldsiedlung war sie zuletzt auf 10% gekommen.
Aus Berlin waren das Informationen von Gudula Geuter. Die Grünen schwimmen derzeit auf einer breiten Erfolgswelle. Selbst in Ostdeutschland konnte die Partei nicht zuletzt dank ihres populären Führungsduos erheblich zulegen. Da kommt dann die Ankündigung über eine Kampfkandidatur über die Fraktionsspitze fast schon überraschend. Das gilt nicht zuletzt für die Grünen selbst. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Auch wenn sich die Fraktions- und Parteispitze der Grünen sehr darum bemüht, gelassen zu wirken, war am Nachmittag auf den Fluren der Grünen-Bundestagsfraktion eine gewisse Unruhe zu spüren. Überall standen Abgeordnete in kleinen Grüppchen beieinander. Die einen bemühten sich wortreich darum, den Anschein von Normalität zu erwecken, andere blickten stoisch zu Boden, um keine Mikrofone anzuziehen. So auch Cem Özdemir selbst.
Darf ich Sie um kurzen O-Ton bitten?
Leider nein. Ich kann es nicht. Tut mir leid. Nicht in der Haushaltswoche. Jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen.
Aber Sie machen es spannend.
Ich mache es immer spannend.
Da blitzt es auf, das altbekannte Selbstbewusstsein, mit dem Cem Özdemir 10 Jahre lang die Partei geführt hat. Dabei allerdings immer wieder im Clinch mit seinen Co-Vorsitzenden lag. Zuletzt vor allem mit Simone Peter. Das haben viele Bundestagsabgeordnete noch in Erinnerung. Dennoch will heute öffentlich niemand ein kritisches Wort über die Kandidatur von Cem Özdemir und Kirsten Kappert-Gonter verlieren.
Also, erstmal ist es ein Wettbewerb und der ist gut,
sagt eine äußerst gefasste und wie immer ruhig wirkende Katrin Göring-Eckardt vor Beginn der regulären Fraktionssitzung.
Wie wir die Verfahren machen, das klären wir in dieser Woche alle gemeinsam, die bisher erklärt haben, dass sie kandidieren. Und wer wann wo kandidiert, das entscheidet sich in den nächsten Wochen und spätestens am 24.
September soll das heißen. An diesem Tag steht die turnusmäßige Neuwahl der Fraktionsspitze an. Bisher waren die Amtsinhaber Göring-Eckardt und Anton Hofreiter davon ausgegangen, ohne Gegenkandidaten wieder ins Rennen zu gehen.
Ich war überrascht. Ich habe am Samstag, wie alle anderen, davon erfahren, dass es diese Kandidatur gibt.
Cem Özdemir wurde vor 2 Jahren während der Jamaika-Sondierungen sogar als möglicher Außenminister gehandelt. Als die Gespräche scheiterten, zog er sich zunächst zurück, auch weil ihm in der Fraktion der Ruf vorauseilte, kein Teamspieler zu sein. Jetzt rechnet er sich offenbar doch Chancen aus und geht das Risiko einer Kampfkandidatur ein. Nur zu, erwidert Katrin Göring-Eckardt.
Ich werde nicht spekulieren darüber, wie die Chancen sind. Wir wissen ja nicht genau, wie lang die Legislaturperiode noch sein wird.
Allen Kandidaten für den Fraktionsvorsitz ist klar, dass sie die Fraktion stärker als bisher auf eine mögliche Regierungsbeteiligung vorbereiten müssen. Die Grünen beobachten genau den permanenten Krisenmodus der schwarz-roten Koalition. Einen schweren Stand dürfte bei der Wahl Kirsten Kappert-Gonter haben. Die 52-jährige Bremerin gehört dem Bundestag erst seit 2 Jahren an und ist der breiten Öffentlichkeit als Expertin für Gesundheits- und Drogenpolitik bisher kaum bekannt. Umso mehr mahnt Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner jetzt einen fairen Wettbewerb an.
Es ist in unserer Partei ja eine gepflegte und durchaus demokratische Normalität, dass es Kandidaturen gibt. Wir wurden kurz vorher informiert. Aber ansonsten ist es eine Geschichte, die in 2 Wochen geklärt ist.
Die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck reagieren neutral auf die Bewerbung des Duos Özdemir Kappert-Gonter. Weitere Kandidaturen für den Fraktionsvorsitz könnten nun noch folgen.
Barbara Schmidt-Matern war das über die Kampfkandidatur bei den Grünen um den Fraktionsvorsitz. Am 20. September will die Koalition liefern. Dann soll das sogenannte Klimakabinett das Gesamtpaket für einen besseren Klimaschutz beschließen. Noch ist nicht ganz klar, welche Vorschläge es in dieses Gesamtpaket tatsächlich schaffen werden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier, CDU, hat jetzt eine neue Stiftung ins Gespräch gebracht. Dazu Informationen von Katrin Schöner.
Die Klimaschutzstiftung soll staatliches und privates Engagement kombinieren. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hofft, dass die Stiftung bis zu 50 Milliarden Euro mobilisieren kann.
Das Kerngeschäft selber besteht darin, dass die Stiftung zinslose Darlehen mit einer sehr langen Laufzeit vergibt für Investitionsvorhaben von privaten Haushalten, aber auch von Unternehmen zur CO2-Einsparung.
Der Staat stellt das Gründungskapital von 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Außerdem sollen Unternehmen als Kapitalgeber und Spender gewonnen werden, so Wirtschaftsminister Altmaier. Darüber hinaus könnten auch Bürger Anleihen zeichnen, die mit 2% verzinst würden, allerdings gedeckelt bis 2.500 Euro. Ähnliche Vorschläge zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen liegen bereits auf dem Tisch. So will die CSU eine staatliche Anleihe mit 2% Verzinsung ausgeben. Die SPD schlägt einen Ökoschatzbrief vor. Am 20. September will das Klimakabinett über ein Gesamtpaket entscheiden, um die Klimaziele zur Einsparung von CO2 zu erreichen.
Katrin Schirmer berichtete. Vor 30 Jahren wurde die deutsche Einheit vollzogen, natürlich ein Grund zum Feiern. Doch so richtige Partylaune will derzeit nicht aufkommen. Zwischen Ost und West gibt es weiterhin viel Trennendes und das beileibe nicht nur politisch. Also hat sich die zuständige Feierkommission für einen Mittelweg entschieden. So viel Staatsakt wie nötig, so viele Debatten wie möglich. Sebastian Engelbrecht.
Matthias Platzeck war nicht zum Feiern zumute, als er vor die Presse trat, um das Konzept der Bundesregierung vorzustellen. 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit lautet der Titel eines Reigens von Veranstaltungen, der bis zum 3. Oktober 2020 dauern soll.
Wir haben nicht erst, aber auch durch die Wahlergebnisse vor wenigen Tagen ist das sichtbar geworden, so ein Stück der Radikalisierung der Meinung im Osten zu verzeichnen, der Aufstieg der Nationalradikalen und auch in großen Teilen völkischen AfD zeigt das auch. Und übrigens stelle ich auch fest, in den letzten 2, 3 Jahren nimmt das Wessi-Bashing eher wieder zu. Wir waren da schon deutlich entspannter.
Platzeck ist der Vorsitzende einer 22-köpfigen Kommission, die im Auftrag der Bundesregierung ein Konzept für die Feierlichkeiten entworfen hat. Und mit dieser Formel will Platzeck auf die gegenwärtige innerdeutsche Krise reagieren. So viel Staatsakt wie nötig, aber zugleich so viel Begegnung und Debatte wie möglich. Denn
wir haben so eine Entwicklung schon wieder dass manches zwar in den Küchen oder Hinterzimmern gesagt wird, nein, es muss raus, es muss auf die Plätze, in einer Atmosphäre, wo man sich aber auch zuhört, wo man sich nicht gegenseitig erschlägt mit Argumenten.
Kern der Veranstaltungsreihe sind 16 Begegnungs- und Dialogtreffen unter dem Motto Deutschland im Gespräch, wie wollen wir miteinander leben? Maria Noke, Beauftragte des Landes Brandenburg für die Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, über die Idee.
Die Kommission hat sich dafür ausgesprochen, dass wir bei diesen Bürgerdialogen also wirklich Menschen ins Gespräch bringen, Begegnungen ermöglichen. Das wird so passieren, dass also Städtepartnerschaften aufgegriffen werden und sich Städte gegenseitig besuchen, Menschen beteiligen können, die in diesen Städten leben und jung und alt ins Gespräch kommen.
Die Dialogveranstaltungen sollen dann nach dem Willen der Kommission nicht in Vergessenheit geraten. Vielmehr will das Gremium selbst sie auswerten und bis zum August 2020 daraus Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung ableiten. Diese will die feierlichen Dialoge nutzen und Anregungen daraus aufnehmen, so der gute Vorsatz. Der kritische Geist des Bürgerdialogs zwischen Ost und West soll vor allem dazu beitragen, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland herzustellen. Kritische Töne zum Stand der deutschen Einheit muss es auch innerhalb der Regierungskommission gegeben haben. Die Politologin Judith Enders vertritt die dritte Generation Ostdeutschland in diesem Kreis, also die zwischen 1975 und 85 Geborenen. Enders stellte fest, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution sei immer noch kein wirklicher Dialog zwischen Ost und West zustande gekommen. Im echten Dialog wolle man jetzt zurückblicken auf 30 Jahre Transformationsprozess im Osten. Das Gedenken im Dialog beginnt am 9. September. Genau heute, vor 30 Jahren, trafen sich Bürgerrechtler in Grünheide bei Berlin und gründeten das neue Forum.
Aus Berlin war das der Bericht von Sebastian Engelbrecht. 18.35 Uhr ist es. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Und zum Abschluss der Sendung gehen wir noch einmal ins Ausland. Nach der überraschenden Absage von US-Präsident Donald Trump zu direkten bilateralen Gesprächen mit den Taliban wächst in Afghanistan die Sorge vor noch mehr Gewalt. Dabei ist schon jetzt die Sicherheitslage selbst in Kabul äußerst angespannt. Bernd Muschborowska mit den Einzelheiten.
Nach dem Ende der Gespräche zwischen den USA und den Taliban ist die Sicherheitslage in Afghanistan ohnehin kritisch. Doch heute brachen in Kabul Recht und Ordnung völlig zusammen, wie jedes Jahr am 9. September. Die Anhänger des Nationalhelden Ahmed Shah Massoud, der vor genau 18 Jahren von Al-Qaida-Terroristen ermordet wurde, fahren jedes Jahr am sogenannten Massoud Day durch die Stadt und schießen dabei wild um sich. Es habe bereits zahlreiche Verletzte gegeben, hieß es, und sogar von einem Toten wird berichtet. Die Einwohner von Kabul sind genervt. Die Regierung dürfe das nicht weiter zulassen, sagten einige Leute dem afghanischen Fernsehsender Tolo News. Die haben sogar entlang der Straße zum Flughafen rumgeballert. Da fahren doch auch ausländische Gäste entlang. Die Regierung und die Sicherheitskräfte können doch nicht einfach da sitzen, nichts tun und sagen, es sei halt Massoud Day. Die Regierung muss das endlich unterbinden. Überall wird von Zwischenfällen berichtet und nichts passiert. Ahmed Shah Massoud, der Löwe von Panjshir, wie er genannt wurde, war während der Taliban-Herrschaft in Afghanistan ein charismatischer Führer im Kampf gegen die fundamentalistischen Islamisten. Heute hängt sein Bild an öffentlichen Gebäuden und der Kreisverkehr vor der US-Botschaft in Kabul ist nach ihm benannt. Erst vor wenigen Tagen wurde sein Sohn Ahmed Massoud zu seinem Nachfolger bestimmt. Sein Vater habe als Erster mit den Taliban verhandelt. Damals, sagte der 30-Jährige, und er kritisierte die geheimen Gespräche, die die USA mit den Taliban geführt haben, ohne Beteiligung der afghanischen Regierung. Die Staatsgewalt müsse bei der Regierung liegen, sagte er einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters.
After the peace process, no political or non-political or military group.
Nach einem Friedensvertrag sollte keine politische oder militärische Gruppe über Waffen verfügen, außer den Regierungstruppen. Es kann nicht sein, dass andere Organisationen ihre Ziele mit Waffengewalt durchsetzen. Wenn jemand politische Ziele erreichen will, dann nur auf friedliche Weise durch politische Verhandlungen.
peaceful in our political actions.
Nach dem Ende der Gespräche zwischen den USA und den Taliban ist weiter unklar, wie die Taliban reagieren werden. Es wird befürchtet, dass sich die Hardliner durchsetzen und dass es verstärkt zu Anschlägen und Angriffen kommen könnte. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende weitere Verhandlungen mit den Taliban überraschend abgebrochen. Außerdem wurde ein angeblich für Sonntag geplantes geheimes Treffen mit den Taliban in Camp David, dem Sommersitz des US-Präsidenten, abgesagt. Die Taliban hatten in den vergangenen Wochen eine massive Angriffswelle gestartet. Aber auch die afghanischen Streitkräfte und ihre US-Verbündeten setzten ihre Luftangriffe und militärischen Offensiven fort. Vor allem in den nördlichen Provinzen Afghanistans gibt es, Fernsehberichten zufolge, heftige Gefechte.
Bernd Musch-Borowska war das über die schwierige Situation in Afghanistan. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Unter anderem geht es dann zum Streit um den NPD-Ortsvorsitzenden in Hessen und über die Kampfkandidatur bei den Grünen um den Fraktionsvorsitz. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Thank you.